Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Diese Woche haben wir einen unglaublich spannenden Gast, der was richtig Krasses erlebt hat. Wochen nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Michael ist mit einer zu dem Zeitpunkt ihm unbekannten Crew über den Atlantik gesegelt und hat dabei unglaublich viel erlebt. Viele grandiose und tolle Momente, aber wie ihr im Titel sehen könnt, ein Hurricane hat diese anfangs traumhafte Überfahrt zur Hölle gemacht und warum die Zeit nach dem Sturm noch viel schlimmer war, erfahrt ihr in dieser Folge. Mehr zu Michael findet ihr auf seiner Seite und seinem Instagram-Kanal. Auf Spotify findet ihr übrigens auch eine spannende Umfrage, auf die wir am Ende der Folge etwas eingehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die Folge zu Ende anhört und an der Umfrage teilnehmt. Wir sind seit ein paar Tagen wieder zurück aus Namibia und verarbeiten aktuell noch dieses krasse Erlebnis. Die Reise war der absolute Hammer und ich liebe es, jedes Jahr wieder an diese Orte zurückzukehren. Es ist einfach so was Besonderes. Jedes Jahr wird unsere Reise ein kleines bisschen besser und wir haben unglaublich viele wilde Tiere im Etosha Nationalpark gesehen. Und vor allem konnten Line und ich unser Wissen, das wir halt in unserer Ausbildung gesammelt haben, halt einsetzen. Und das war halt extrem cool. Also wenn ihr Bock habt, das vielleicht mal selber zu erleben, wir haben für nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein paar Plätze frei. Wir sind auch nächstes Jahr Ende April, Anfang Mai dort. Und das ist unserer Meinung nach eigentlich eine der besten Zeiten des Jahres, weil es tagsüber schön warm ist und abends kühlt es schön ab. Da kann man gut schlafen im Dachzelt. Und allgemein ist es eine unglaublich tolle Reise, weil wir so viel erleben und das Land so unglaublich abwechslungsreich ist. Wer also Lust hat, diese unglaubliche Reise zu erleben, der darf gerne auf unserem Blog vorbeischauen. Dort findet ihr alle Details zu der Reise. Und wie gesagt, wir haben noch ein paar Plätze frei. Schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr Fragen zu der Reise habt. Und nun ganz, ganz viel Spaß mit Michael und seinem Höllenritt auf dem Atlantik. Servus Michael, schön, dass du da bist.
Servus, grüß dich. Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich mega, dass du da bist. Wir sprechen heute über deine unglaubliche Geschichte, wie du wie deine Atlantiküberquerung zur Hölle wurde aufgrund eines krassen Sturms. Und ich habe mir deinen Blogpost, deine Geschichte natürlich komplett durchgelesen und ich war total begeistert und gleichzeitig dachte ich so, boah, ey, das muss eine richtig krasse Erfahrung gewesen sein. Erzähl mal, also wie kam es dazu, dass du so eine Atlantiküberquerung überhaupt gemacht hast? Hast du da einen Background oder war das eher spontan? Wie kam es dazu?
Da müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Ich habe geplant, eine Weltreise mit meinem selbst ausgebauten Wohnmobil von mir zu Hause aus zu starten Richtung Südostasien. Es war aber genau die Corona-Zeit. Ich habe Job und Wohnung gekündigt. Und genau 2 Wochen später hat die ganze Corona-Krise so richtig angefangen. Job hätte ich wieder zurückbekommen, Wohnung aber nicht. Und habe mir dann irgendwann gedacht, okay, let's go, probieren es einfach, schauen, was passiert. Und war dann insgesamt 9 Monate lang unterwegs im Wohnmobil durch Europa, was so halt möglich war, die Länder. Und zum Schluss war ich dann 3 Monate lang in der Türkei und habe dann immer wieder den Iran versucht reinzukommen oder aus Syrien, Georgien, verschiedenste Länder. Um einfach weiterzukommen, war aber leider nicht möglich. Mein Visum in der Türkei ist dann ausgelaufen und bin wieder zurück Richtung Heimat. Und da war zufälligerweise auch die Weihnachtszeit. Und bin nach Weihnachten dann gestartet mit dem Rucksack Richtung Mexiko. War dann 3 Monate lang in Mexiko oder einfach knapp 3 Monate in Mexiko unterwegs. Und dann war es zeitlich genau richtig für Atlantiküberquerung. Ich musste das Land wieder verlassen. Und haben eben dann umgehorcht, ob man irgendwo ein Boot findet für Atlantiküberquerung. Und genau das habe ich dann gefunden, nach einer Bewerbung, so einfach einer Facebook-Anzeige beworben. Zuerst das Kommentar, dann das Direktnachricht und dann habe ich schon telefoniert mit der Crew oder mit dem Organisator. Und West-Ost-Route mit dem Katamaran über den Nordatlantik. War ein richtiges Ziel von mir, Herausforderung. Wollte immer schon machen. Ich habe ein Jahr zuvor schon ein Atlantikabenteuer gehabt und das ist so zustande gekommen. Ein ehemaliger Segellehrer von mir wollte sein Segelboot überstellen von Teneriffa nach Gibraltar. Das sind 1000 Seemeilen. Und eigentlich wären wir zu viert oder zu fünft gewesen. Aufgrund Corona waren wir aber dann trotzdem nur zu zweit. Und 1000 Seemeilen gegen den Wind, erste Atlantiküberfahrung, man hat permanent 2-3 Meter hohe Welle. Und wir segeln da weg und das Boot war vorher 4 Monate lang im Hafen. Und erst unterwegs haben wir bemerkt, dass die Batterie kaputt ist. Oh, das heißt da unter Segel, dass wir keinen Autopilot zur Verfügung haben. Jetzt haben wir in der 3-Stunden-Schicht, also immer einer hat 3 Stunden Schicht und überwacht alles und segelt. Ohne Autopilot natürlich muss man auch ständig steuern. Und einer hat dann 3 Stunden frei. Und das war so meine erste Atlantikerfahrung. Ich kann mich ja nur erinnern, wie ich die erste Mahlzeit zubereitet habe. Mir einfach gedacht, Tomate, Mozzarella zum Beginn, einfach mal um ein Gefühl zu bekommen, wie das ist, zu kochen am Atlantik bei 30 Grad Kränkung und 2-3 Meter hohen Wellen. Mit einer Hand hält man sich ständig so irgendwie fest und mit der anderen versucht man, die Tomate zu schneiden, aber die Tomate rollt ständig weg. Und dann habe ich das endlich geschafft und wollte mein Gericht Tomate, Mozzarella hochtragen zum Kollegen, der gerade am Steuer steht, und genau in dem Moment erwischt mir wieder eine Welle, ich rutsche aus und die ganze Tomate Mozzarella war im Boot verteilt. Und ja, da merkt man sofort das erste Mal, was es heißt, am Atlantik zu segeln, und war ein Riesenabenteuer. Nach 2-3 Tagen wird man das erste Mal so richtig, richtig müde mit dem 3-Stunden-Modell. Und fragt sie eigentlich, was machen wir eigentlich hier da die ganze Zeit? Das hat doch null Sinn. Aber parallel dazu irgendwie hat man so das Gefühl, hey, wenn ich das schaffe, dann will ich den Atlantik genauso überqueren, also vollständig überqueren. Und genau, das habe ich dann nach Mexiko endlich machen dürfen und erfahren dürfen.
Also, okay, also das bedeutet, du hast, also voll krass, also du hast auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung gehabt. Und du wusstest, worauf du dich mehr oder weniger einlässt. Dass das natürlich so krass wird, wie es geworden ist, das hätte sich natürlich niemand vorstellen können, weil du hast natürlich auch die beste Jahreszeit ausgewählt, die halt perfekt ist, um halt diese Überquerungen in diese Richtung quasi zu machen. Aber ja, also ich weiß ja, wie es ausgegangen ist, aber das ist halt einfach so, bam, was da jetzt gleich kommt, das ist total irre. Aber cool, also du hast dann mit deinem Lehrer diese Mini-Überquerung gemacht von den Kanaren aufs spanische Festland. Ja. Und aber das ist natürlich auch, das hört sich auch richtig anstrengend an. Also ich hätte jetzt gedacht, so okay, nach der Erfahrung hat man vielleicht erstmal gar keinen Bock mehr drauf, aber du hast Blut geleckt.
Ja, genau. Also im nächsten Moment hat man natürlich keinen Bock mehr und denkt sich, okay, ich segel jetzt nur mehr Urlaub Mittelmeer weiter, so ganz chillig mit Gin Tonic und einem Bierchen von Bucht zu Bucht. Aber irgendwann sucht man dann wieder das Abenteuer und das war dann ein Jahr später der Fall, genau.
Ja, und diese Facebook-Gruppe, das höre ich immer wieder, dass man halt so, Join the Crew ist ja schon sehr kommerziell, aber das ist ja halt, dass du quasi Hand gegen Kuh hier, glaube ich, gibt es. Solche Seiten gibt es ja relativ viele und halt eben auch Facebook-Gruppen, die dann vermutlich rein für Atlantik-Überquerungen sind.
Genau, also ja, teilweise Seglergruppen, teilweise auch welche, die rein für Atlantik-Überquerungen sind, Crew gesucht. Und da finden viele ihre Crew oder umgekehrt ihre Skipper und so weiter. Und da habe ich mich einfach beworben bei einer Crew und die haben mich dann sofort genommen. Mit denen habe ich dann sofort videotelefoniert und die haben mich herzlich aufgenommen. Es war ziemlich schwierig in der Zeit mit Corona, gab es ziemlich viele Hürden, weil ich war zu dem Moment gerade in Mexiko unterwegs und das Ganze sollte eigentlich auf den amerikanischen Jungferninseln starten. Und es gab aber keine Flüge vom europäischen Festland auf die Jungferninseln. Keine Chance. Und ich war als Einziger in Mexiko und habe dann irgendwann das den anderen erzählt und die meinten dann, hey, du kannst ja von Mexiko einreisen auf den Jungferninseln, ohne dass du eine Woche in Quarantäne musst. Und genauso war es dann. Ich bin dann auf die Jungferninsel geflogen, habe das Boot übernommen, um es dann später auf St. Maarten zu segeln. St. Maarten gibt es einen niederländischen Teil und einen französischen Teil. Da gab es Flüge vom europäischen Festland her. Und da bin ich das erste Mal so quasi Einhand gesegelt. Also eigentlich kaum Erfahrung gehabt mit Einhand segeln. Also Einhand bedeutet, dass man ein Mann das Boot steuert und segelt und alles alleine macht. Mhm. Und das war so die erste Erfahrung dann. War natürlich aufregend. Ich hatte aber dann nur minimale Unterstützung von einem zweiten Reisenden, der gerade in Costa Rica unterwegs war. Der durfte auch einreisen. Und der war aber noch nie zuvor auf dem Segelboot und wollte bei der Atlantiküberquerung dabei sein. Und das war quasi so die erste Prüfung. 3 Meter Welle gegen den Wind. Und es war natürlich auch so, wie es sein muss. Ihm wurde natürlich mehrmals schlecht und hat die Fische gefüttert. Und somit habe ich nicht nur mit dem Boot zu tun gehabt, sondern mich um ihn kümmern müssen. Und war so eine erste richtige Prüfung sozusagen. Aber haben wir gut überstanden und wir waren dann bereit, die restliche Crew auf St. Martin zu begrüßen, wo dann natürlich die richtige Vorbereitung erst stattgefunden hat.
Ja, genau. Und hat der Kollege, der Costa Rica bereist hat, dann die Atlantiküberquerung auch tatsächlich noch mitgemacht? Oder hat er gesagt, okay, das war's?
Natürlich.
Okay, krass.
Ein bisschen grün angelaufen bei der Überfahrt. Dann waren aber nochmal 2 Tage Pause, weil die restliche Crew hatte ja irgendeinen Zwischenfall mit dem Flugzeug. Die haben eine Notlandung in Kanada gehabt, sind dann ein bisschen später angereist. Und nach ein paar Tagen Erholung hat er gesagt, natürlich bin ich dabei, das lasse ich mir nicht entgehen.
Genau. Na, das sollte er dann aber relativ bald nach ein paar Wochen bereuen oder hat er gesagt, war trotzdem geil im Nachhinein?
Im ersten Moment bereut man es natürlich. Ich habe auch dann nach dem Sturm gesagt, okay, nie wieder segeln. Was aber natürlich nicht der Fall ist. Natürlich war ich wieder segeln.
Ja, okay, cool. Ja, also lass uns mal direkt einsteigen. Also ihr seid dann St. Martin da angekommen und die Crew ist nach ihrem Zwischenfall, nach ihrer Notlandung dann auch angekommen. Wie läuft das dann ab? Also ich meine, ihr kennt euch nicht. Ihr habt irgendwie nur so einen Videocall gehabt über FaceTime oder WhatsApp oder so. Und ihr werdet die nächsten, was sind das, 3-4 Wochen zusammen verbringen?
3 Wochen genau geplant, aber waren 5 Wochen direkt ans europäische Festland ohne Zwischenstopp auf den Azoren. Ja, ist natürlich ein gemischtes Gefühl, mit 5 Leuten an Bord zu gehen, den man nicht kennt, sondern nur per Video kennengelernt hat. Aber auf der anderen Seite habe ich gewusst, okay, wer die Nordroute machen will, das ist ja seglerisch wirklich schon ein bisschen eine größere Herausforderung wie die Südroute. Und habe ich gewusst, okay, das sind Segler, normalerweise schwebt man dann auf einer Wellenlänge mit denen und hat man dann eigentlich nicht viel dabei gedacht.
Ja, genau. Und das war auch so?
Es war auch so, war eine ziemlich coole Crew. Also ich habe es in meinem Blog erwähnt, wenn ich wieder in einen Seenotfall gerate, dann mit dieser Crew, weil die war echt erstens gut drauf, also war viel Know-how in der Crew und viel Ruhe in der Crew, auch im Notfall. Und natürlich auch menschlich waren es Top-Leute. Genau.
Sehr gut, sehr gut. Du hast jetzt gerade gesagt, die Südroute. Was wäre denn die Südroute gewesen?
Ja, Südroute ist dann von Ost nach West. Quasi meistens ist der typische Weg von den Kanaren auf den Kapverden, dann rüber irgendwo Richtung Barbados.
Ah, okay.
Und wir sind eben quasi vom Norden der Karibik rüber über den Azoren aufs europäische Festland, genau.
Okay. Du hast jetzt gerade auch schon mal so durchsickern lassen, was da passiert ist. Also Seenotfall ist natürlich das große Thema heute. Das ist natürlich, was da jetzt gleich passiert ist. Also nach ein paar Wochen auf See ist das absolut Schlimmste, was einem passieren kann, oder?
Ja, genau. Also wir waren 17 Tage unterwegs und es war relativ chillig. Also natürlich waren da immer wieder 3-4 Meter hohe Wellen zwischendurch, aber das ist noch relativ angenehm. Und nach einer gewissen Zeit gewöhnt man sich an das Ganze. Aber nach 17 Tagen war es dann richtig, richtig heftig, genau.
Also da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Aber nochmal ganz zurück zu eurem Treffen und eurer Vorbereitung. Was muss denn da alles vorbereitet werden? Ich meine, das ist eine lange Zeit. Das war ein relativ großer Katamaran, oder? Also
so ja, genau.
Für mich als Laie sah der recht groß aus.
Genau, 13 Meter war er lang, der Katamaran. Ist mittlere Größe, würde ich sagen. Ich war später noch von viel größeren unterwegs, von 18 Meter Katamaran. Aber für mich war das zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon groß genug. Und was muss man vorbereiten? Jede Menge, man muss einmal das Boot kennenlernen. Technisch so auch wie von der Handhabung. Da habe ich ja dann im Vorhinein durch die Überstellung zuvor schon ein bisschen das Boot ins Gefühl bekommen. Aber man muss dann das Boot technisch noch durchchecken, die Motoren, die Elektronik. Dann muss man schauen, was muss man an Bord haben, also Ersatzteile und Werkzeug. Da war tatsächlich kaum was an Bord. dann mit dem Eigner gesprochen, dass wir so bestimmt nicht über den Atlantik segeln werden, ohne Ersatzteile und Werkzeug. Dann hat er mir seine Kreditkarte gegeben und gesagt, geh einkaufen. Das war natürlich mal ein Riesenspaß, mit einer fremden Kreditkarte Technik und Teile einkaufen zu dürfen. Und ja, dann muss man sich natürlich auch Gedanken machen über die Verproviantierung. Man ist ja da, also wir haben gerechnet, 5 Wochen auf See zu sein. 6 Leute, da braucht man schon so einiges.
6 Leute essen viel und scheiden auch viel aus.
Ja. Wir haben zum Beispiel zusätzlich, wir hatten so einen Watermaker an Bord, der Salzwasser, Süßwasser produziert. Wir hatten uns auf den aber nicht verlassen. Wir hatten nun zusätzlich 700 Liter Trinkwasser an Bord gekauft, also in so 4 Liter Kanister. Das waren jede Menge. Lebensmittel natürlich in Großmengen. Also Stichwort zum Beispiel 20 Kilo Mehl, 20 Kilo Haferflocken, 10 Kilo Kaffeepulver und so weiter und so fort. Also alles in Großmengen.
Das ist immer so irre, oder? Wenn man es nur gewohnt ist, so für sich alleine irgendwie einzukaufen oder vielleicht zu zweit oder vielleicht für eine kleine Familie. Aber wenn man dann für so eine krass lange Zeit für so viele Leute einkauft, das merke ich immer bei unseren Gruppenreisen, wenn wir dann mit 15, 20 Personen irgendwie am Ende unterwegs sind mit der Crew, dann ist das einfach extrem viel Zeug, was man da einkaufen muss.
Das ist ja, genau. Also man muss sich da vorher schon einen Plan machen und Gedanken machen, was werden wir immer so essen und dann nochmal die Mengen durchrechnen. Am Anfang erscheint es viel zu viel, aber schlussendlich haben wir es fast gebraucht. Ja. Bis auf ein paar Dosen, die wir noch zusätzlich in Reserve gekauft haben. Aber schlussendlich haben wir fast alles aufgebraucht. Ja.
Naja, noch dazu wart ihr ja am Ende wirklich 5 Wochen auf eurem Katamaran, ne?
Genau, ja. Das kam auch so.
Also da kommen wir gleich nochmal dazu. Also ihr wart tatsächlich nur 3 Wochen auf hoher See, aber 5 Wochen saßt ihr quasi auf dem Ding fest.
Genau, so ist es, ja.
Der Eigner, der war mit dabei.
Der war nicht mit dabei, der hat einfach nur gewollt, dass sein Boot von der Karibik nach Europa kommt. Es war mit Corona immer schwierig, in die Karibik zu kommen. Und dann hat er gemeint, hey, wenn ich nicht in die Karibik komme, dann will ich mein Boot in Europa haben. Und hat quasi eine Crew gesucht, die das Boot überstellt.
Ah, okay, ja.
Und genau, wir, die Crew, haben das dann ausgeführt.
Und sind das dann alles Freiwillige, die Bock auf so ein Abenteuer haben, aber kein eigenes Boot haben und dann sagen, okay, also so wie House-Sitting, also wir machen ja, wenn wir verreisen, haben wir einen Hund, dann laden wir Leute quasi zu uns ein, die wohnen bei uns kostenlos, also die bezahlen uns nicht und wir bezahlen sie nicht, aber sie kriegen halt ja ein cooles Haus auf Mallorca mit Auto und allem drum und dran und dürfen sich im Gegenzug halt um unseren Hund kümmern und um unser Haus.
Genau, so quasi. Außer der Skipper, der war kommerziell unterwegs, der hat das natürlich dann alles nur geplant und dann muss natürlich zum Schluss den Kopf hinhalten, wenn was passiert.
Ja.
Aber der Rest von uns waren alle freiwillig an Bord, genau.
Okay, cool. Und okay, jetzt einfach die Anschlussfrage auf darauf ist ja, also ihr habt ja wirklich einen krassen Notfall gehabt und das Boot war ja ziemlich im Arsch. So sehr, dass ihr ja quasi eure aus Festland nicht weiter segeln konntet. Genau. Wer kommt denn dafür jetzt eigentlich auf? Ist das einfach nur Pech?
Ist zum einen Pech, aber dafür gibt es ja Versicherung. Und ja. Genau.
Okay. Ja, ich meine, klar, du kannst ja keine 3 Wochen bzw. 5 Wochen das Wetter vorplanen. Wenn halt mitten auf dem Ozean es dunkel wird, dann ist es einfach Pech.
Genau.
Ja, okay. Und dann habt ihr, und dann ging es irgendwann los, ne? Also ihr habt alles vorbereitet, ihr habt euch alles abgesprochen, ihr habt die letzte SMS verschickt oder WhatsApp und dann genau. Hieß es, wir hören uns dann in 5 Wochen, wenn ich wohin wolltet ihr? Ihr wollt nach Spanien, ne? Ihr wolltet nach Gibraltar?
Genau. Ja, Spanien, Cadiz, ans Festland.
Ja.
Und ja, wir haben am Vorabend nur eine letzte Besprechung gemacht, nachdem die Vorbereitungen alle abgeschlossen waren, so Notrollen durchgesprochen, also wer ist für Technik verantwortlich, Rettungsinsel, Funkgerät, Notsignale und so weiter. Und haben dann nochmal alle Checklisten durchgeschaut, nochmal final, Schichtplan nochmal durchgesprochen, weil irgendwer muss ja immer aufs Boot aufpassen, ob Wind und Welle in Ordnung sind und ob der Kurs noch stimmt und so weiter. Und ja, dann haben wir uns noch einmal ausgeschlafen und nächsten Morgen ging's los.
Leinen los und funktionierende Batterie hoffentlich, damit der Auto.
Genau. Hat diesmal funktioniert. War ganz gut so.
Da hast du wahrscheinlich dreimal drauf geachtet.
Ja, natürlich. war für mich ein ganz magischer Moment, weil ich habe zu diesem Zeitpunkt da gerade das Buch gelesen von der Laura Decker, die mit 14 Jahren die Solo-Weltumsegelung gestartet hat als Weltrekordversuch. Mhm. Und war ein ziemlich magischer Moment für mich, weil ich habe gerade im Buch gelesen von der Blauen Brücke in St. Marten. Und genau da sind wir auch dann durchgefahren, bevor wir dann wirklich kein Land in Sicht mehr hatten und uns am großen Atlantik bewegen. Und ja, da laufen mir dann viele, viele unterschiedliche Gedanken durch den Kopf, was alles passieren wird, was passieren kann. Und ja.
Hast du dir darüber Gedanken gemacht, was passieren kann? Also das, was passiert ist, hast du darüber nachgedacht? Oder war das für dich so eine Vorstellung, naja, also das wird schon nicht passieren?
Natürlich denkt man da viel drüber nach, aber ich war da sehr positiv gestimmt und habe eigentlich nicht gedacht, dass irgendwas passieren wird. Ich habe tatsächlich zuvor einmal, also das war schon ein halbes Jahr zuvor oder so, einmal ein Buch gelesen mit dem Titel Sturm, Segler über ihre dramatischen Stunden. Und ich habe mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorstellen können, dass ich irgendwann meine eigene Sturmgeschichte schreiben werde.
Und ist das ein gutes Buch? Also ist das realistisch?
Ja, das ist gut. Das Buch ist definitiv realistisch. Wird einfach beschrieben, wie Segler ihre Stunden erleben im Sturm mit Schlafentzug, der Natur ausgesetzten hohen Wellen, mit Technikausfall und so weiter. Genauso wie es uns später dann genauso passiert ist. Und ja, in dem Moment habe ich an das nicht gedacht, war sehr positiv gestimmt und ja, war sehr erfreut eigentlich, dass es endlich losgeht.
Ja, also ihr habt dann St. Marten verlassen und irgendwann merkt man dann doch, dass die Welt rund ist, weil man sieht ja das Land dann einfach irgendwann nicht mehr.
Ja, genau. Ja, man ist dann so mitten draußen, es ist alles rundherum blau. Die Wellen blau, der Himmel blau, wenn nicht gerade irgendwie eine Wolkendecke da ist. Irgendwie werden dann auch so die Gedanken blau. Man ist irgendwie so, ja, es ist so entschleunigender Tagesablauf, dann auch, man kommt so runter und raus von der hektischen Welt. Und es ist auch eine ziemliche mentale Herausforderung, das Ganze, weil man hat einfach kein Internet, kein Social Media, man ist nicht mehr vernetzt, man kann nicht einfach schnell die Freunde anrufen und fragen, was so los ist. Und es gehen einem dann auch so die Gedanken durch den Kopf, ja, wenn jetzt was passiert, wir haben jetzt keinen Arzt oder wir haben keine fremde Hilfe oder man kann absolut nicht aussteigen. Und das ist schon ziemlich krass.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also dieses keine Option zu haben, ne? Sondern einfach so, jetzt ist man, also ne, es gibt ja diesen blöden Spruch, wer A sagt, muss auch B sagen. Und das in dem Fall gilt das einfach total. Du hast keine Wahl.
Genau.
Du hast zugesagt und der Ausstieg ist halt einfach in 5 Wochen auf der anderen Seite des Atlantiks.
Genau. Und das ist natürlich schon ziemlich aufregend. Die ersten Tage ist er extrem aufregend, weil es gibt ja dann so einen Wachplan, Schichtplan. Das war bei uns 4 Stunden Schicht und dann 8 Stunden Pause und dann geht alles wieder von vorne los. Und wie ich schon gesagt habe, ist ziemlich entschleunigend das Ganze. Man wird auch bei allem langsamer, weil man hat keine Hektik mehr. Man kocht langsamer, man wäscht langsamer ab. Wir haben dann angefangen, Brot zu backen und uns mit diversen Dingen zu beschäftigen, das vorher eben nie der Fall war. Es ist ein ziemlich ungewohntes Schlafen, weil man hat
also
immer...
Also habt ihr, um kurz zu unterbrechen, also habt ihr das gemacht, was wir alle während des Corona-Lockdowns gemacht haben, während du auf Reisen warst, hast du dann quasi auf deinem Katamaran dann gemacht. Ne? Also für uns war ja auch Brotbacken ein großes Thema.
Natürlich. Für mich war es vielleicht ein bisschen aufregender, weil ich war gerade vorher in Mexiko unterwegs und habe ziemlich viel erlebt tatsächlich. Und auf einmal war aber alles wieder so entschleunigt und ruhig und ja, langsam einfach.
Ja, das ist ja wirklich wie Lockdown. Toilettenpapier habt ihr auch gehortet?
Ja, genau. Tatsächlich, ja.
Und ja. Also, ich kann mir halt vorstellen, also, aber du hast ja geschrieben, in deinem Blog hast du geschrieben, dass die ersten Tage, obwohl sie so entschleunigend waren, relativ schnell vergangen sind.
Das stimmt, ja, die ersten Tage, weil eben viel Aufregung war, sind relativ schnell vergangen, aber so ab dem vierten, fünften, sechsten Tag gewohnt man das. Das ist auch mit dem Schlafen, mit dem Schichtplan, geht ja da der Schlafrhythmus völlig durcheinander. Und erst am vierten, fünften Tag gewöhnt man das dann wieder. Und ja, ab dem Zeitpunkt sind die Tage dann tatsächlich viel langsamer vergangen.
Ja, wenn du sagst, also ihr habt ja einen 8-Stunden-Schichtplan, das bedeutet ja auch, dass ihr quasi alle, mal eben ganz kurz rechnen, dass ihr alle einen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang erlebt habt, oder?
Genau. Also es war so, wir haben 4-Stunden-Schicht gehabt, zu zweit. Und dann hat eine zweite Schicht 4 Stunden und eine dritte Schicht 4 Stunden, jeweils immer zu zweit. Und dann fängt wieder alles von vorne an. Genau, und es war so eingestellt, dass unsere Bordzeit war UTC. Und wir haben da mehrere Zeitzonen durchsegelt. Und somit hat sich der Zeitplan immer der Sonnenaufgang ein bisschen verschoben. Und hat ja jeder mal Sonnenaufgang oder Untergang erlebt, genau.
Okay, ich hatte vorhin verstanden, aber es war wahrscheinlich ihr Verbindungsproblem, dass ihr 8 Stunden euch abgewickelt
habt. Es war dann 8 Stunden Freiwache, also 4 Stunden Schicht und 8 Stunden für den einzelnen Freiwache.
Ah, okay.
Genau.
Ja, krass. Ach, und das macht natürlich total viel Sinn, dass ihr einfach eine eigene Zeitzone auf dem Schiff gehabt habt.
Genau.
Weil natürlich, wenn ihr jetzt irgendwie durch eine Zeitzone fahrt, dann muss der eine irgendwie länger machen.
Genau.
Und der andere dann kürzer. Und wie war die Stimmung an Bord am Anfang?
Die Stimmung war immer gut. Es gab natürlich am Anfang den einen oder anderen, der ein bisschen schlecht worden ist, weil Atlantikwelle muss man wieder gewöhnen. Selbst wenn man das Gefühl schon gekannt hat, muss man gewöhnen. Ich persönlich habe da weniger Probleme, aber manche andere haben da immer wieder Probleme. Aber nach 2-3 Tagen ist das wieder weg, das Gefühl. Und die Stimmung war eigentlich immer gut, immer lustig, immer gute Laune. Natürlich zwischendurch einmal müde, weil es ist einfach so, wenn man den Schichtplan gewöhnen muss. Aber gute Stimmung eigentlich immer.
Was heißt das, Atlantikwelle? Also das ist einfach so raueres Meer und viel mehr Balance? Oder?
Ist eigentlich größer, höher, aber länger. Das heißt, im Mittelmeer ist sie ziemlich kurz und wenn man da so gegen die Welle segelt, dann schlägt es bam, bam, bam. Ist aber bei der Atlantikwelle nicht ganz so schlimm. Es ist so lang gezogen und gemütlich eigentlich. Ja. Außer im Sturm, dann da wird es dann auch heftiger.
Dann ist es ein Maschinengewehr. Oder
genau. Anderer Takt.
Ja. Und ich hatte aber gesehen, also ihr habt ja sehr, sehr viel Essen, hast du ja gerade gesagt, sehr, sehr viel Essen mitgenommen. Aber ihr habt auch dann zwischendurch immer mal die Angel rausgehauen. Und,
jawohl, genau. Also in der Freiwoche hat es natürlich Zeit gegeben für alle möglichen Beschäftigungen und eine große Beschäftigung bei uns in der Crew war Fischen. Wir haben relativ schnell einmal einen Barracuda gefangen mit knapp 100 Zentimeter. Der hat dann 2 Tage unser Crew versorgt und relativ kurz später haben wir nochmal den Mahi-Mahi gefangen, also eine Goldmakrele.
Ja.
Der war knapp 100 oder 95 ungefähr groß. Der hat uns wieder 2 Tage versorgt und ja, genau.
Das ist ja cool, ne? Das macht ja auch wieder richtig Spaß, wenn du dann halt auch noch richtig, richtig frische Lebensmittel hast. Ich denke mal, so nach einer Woche oder zwei ist Obst auch nicht mehr so wirklich da.
Ja, Obst hält so 10 Tage bis 12, 14 vielleicht. Kommt drauf an, was es ist. Manches hält länger, manches nicht. Aber deswegen lagert man das so in so Netzen, dass keine Druckstellen entstehen.
Ja.
Und dann hält es ziemlich lange, genau.
Ja, aber dann wird halt irgendwann die Ernährung relativ einseitig und eintönig, oder?
Wir waren 21 Tage unterwegs. Die ersten 14 Tage, würde ich behaupten, war das eigentlich gar nicht so einseitig. Wir haben viel, viel Obst und Gemüse mitgehabt, viel frisch gekocht. Und dann muss man langsam mal schauen und übergreifen auf Trockenlebensmittel bzw. Dosenlebensmittel. Und die letzte Woche, die war noch relativ gut überbrückbar.
Ja, okay. Genau. Und ja, dann kommen wir auch langsam, also oder beziehungsweise ist bis zu diesem Sturm, was ist in der Zwischenzeit passiert? Also was gibt's da so zu berichten, wo du sagst, boah, das war, also ich glaube, ihr habt auch relativ viele Delfine auch immer wieder gesehen.
Ja, es gibt immer wieder aufregende Momente. Wir haben ziemlich viele Delfine beobachtet, also sprich teilweise täglich oder mehrmals täglich so eine Delfinschule da gewesen von 10, 12, 16 Tieren.
Immer wieder beobachtet.
mit der Zeit lernt man die Tiere irgendwie das Verhalten kennen. Also man sieht nicht einfach nur Delfine, sondern auch, wie sie die verhalten. Die eine Crew ist vielleicht ein bisschen aufgeweckter und springt mehr durchs Wasser, die andere ist eher ein bisschen träge. Und ja, also das macht absolut Spaß, das zu beobachten die ganze Zeit.
Ja.
Und ja, es wurden auch immer wieder fliegende Fische an Bord gespült oder sind an Bord geflogen. Und genauso Kalamari haben wir gefunden an Deck.
Die dann quasi an Bord springen?
Naja, die Kalamari werden, glaube ich, durch die Welle an Bord gespült. Die fliegenden Fische, die springen so durch die Wellen raus und ja, landen dann auch blöderweise am Deck. Die muss man dann morgens meistens mal einsammeln gehen und wieder reinschmeißen. Ja. Genau. Unglaublich.
Ja.
Unglaublich sind Sonnenauf- und Sonnenuntergänge mit den unterschiedlichsten Wolkenformationen oder unglaubliche Sternenhimmel. Also am Atlantik hat man ja keine Lichtverschmutzung.
Ja, klar.
Und so Sternenhimmel und Sternschnuppen und was alles dazu gehört, habe ich noch nie vorher erlebt.
Ja, ja, das stelle ich mir auch richtig cool vor. Weil ich meine, die nächste Glühlampe ist halt Glühbirne, die ist halt wirklich echt, echt weit entfernt.
Ja, genau.
Da ist halt richtig dunkel. Habt ihr auch Wale gesehen?
Wale habe ich im zweiten Teil der Überquerung gesehen. Also einen einzigen, ganz kurz, eine Walflosse. Aber nur ganz kurz.
Aber da weißt du nicht, was es war?
Leider nein. Ich habe später dann, also ein Jahr später, ein halbes Jahr später, im Mittelmeer vor Elba, habe ich dann einmal wirklich einen Finnwal gesehen, in voller Größe, in voller Länge. Cool. Aber richtig abenteuerlich auch, ja.
Das ist krass. Ich komme ja aus Mallorca, ich lebe ja hier. Und das ist krass, wie wild das Mittelmeer ist.
Stimmt, ja.
Also das war mir überhaupt nicht klar. Also ich denke immer so, weil ich immer, wenn ich an Mallorca denke, dann denke ich an, also Tiere ist eigentlich das Letzte, an das ich denke, weil hier gibt es eigentlich nur wilde Ziegen.
Ja.
Viele Vögel mittlerweile. Ich bin ausgebildeter Safari-Guide, also ich habe im Dezember eine Ausbildung dazu gemacht und jetzt fallen mir die Vögel auf, die hier immer so Halt machen oder die hier leben. Und jetzt habe ich mich mal so ein bisschen informiert und auch so eine Expedition gefunden, die hier ab Mallorca startet und vor allem Pottwale nördlich von Menorca erforscht. Da gibt es eine ganze Schule,
ja,
die da so quasi ja mehr oder weniger stationär leben, wo es halt einfach richtig gute Bedingungen gibt, wo es halt auch extrem tief ist. Und das war mir alles überhaupt nicht klar. Und wenn du jetzt auch noch sagst, Finnwal vor Elba und so.
Ja, mir war das im Vorhinein auch nicht so bewusst. Also ich habe eigentlich immer nur so Urlaubssegeltouren gemacht vorher. Und ich war dann später dann, habe ich mehr oder weniger dann den Sommer über immer geskippert. Nach dieser Sturmstory bin ich ein bisschen bekannt geworden. Und desto mehr ich da geskippert habe im Mittelmeer, desto mehr habe ich auch gesehen. Also letztes Jahr vor Korsika, Sardinien, wahnsinnig viele Leuchtquallen. Also wenn man die so berührt, also wenn man mit dem Boot quasi dran vorbeifährt, leuchten die wie so ein großer Tennisball in Neongelb-Grün. Also unglaublich.
Dann ist quasi hinter dir, also hinter deinem Schiff, sind alles...
Genau, man zieht so eine Leuchtspur hinten nach, weil man die mit dem Segelboot quasi berührt.
Ja.
Und ja, das sind so, keine Ahnung, 50 Meter hinterm Boot, so eine Leuchtspur.
Wow.
Also unglaubliches Bild. Also wer das noch nie erlebt hat und das einmal erlebt, ist unglaublich, unfassbar.
Ja. Ja, das ist cool. Also ich finde auch, also Orcas gibt es ja auch ohne Ende. Jetzt vor zwei, drei Wochen wurde ein Buckelwal hier vor Mallorca, also hier bei uns vor der Küste, im Formentor, ein Buckelwal gesichtet, die ja total selten im Mittelmeer sind. Also
ja, genau. Ja,
die verschwimmen sich quasi oder die verlaufen tun die sich ja nicht, aber verschwimmen sich. und meistens verenden die allerdings auch. Und der war richtig gesund und den ging es richtig gut. Also das ist schon echt irre. Also auf jeden Fall, weil man denkt ja auch immer, also zumindest tue ich das, ich bin ja auch überhaupt kein Segler, obwohl ich auf einer Insel aufgewachsen bin.
Okay.
Das Mittelmeer ist halt von Bucht zu Bucht. Man sieht immer diese traumhaften Bilder, die ja auch alle echt sind. Aber man denkt halt eben nicht so oft an dieses wilde Mittelmeer. Das ist das, was mich so fasziniert hat.
Das stimmt, ja.
Ja. Absolut. Lass uns zurück auf euren Segelturn zu sprechen kommen.
Ja, genau. Schon langsam kommen wir jetzt zum Notfall.
Wir kommen jetzt mal so langsam zum Notfall, genau. Ja, denn irgendwann bekommt ihr so Status-Updates, so Wetter-Updates und merkt so langsam, oh, da kommt ja irgendwas auf uns zu.
Ja, genau. Also wir hatten so ein Backoffice laufen. Wir hatten an Bord leider keine aktuellen Wetterdaten als grafische Darstellung, nur so punktuell. Und irgendwann haben wir Nachricht bekommen, dass eben Wind kommt, und zwar nicht so wenig. Wetterprognose war 70 Knoten Wind und 7 bis 8 Meter hohe Wellen. Zu dem Moment waren wir noch relativ ruhig eigentlich und hatten Spaß am Segeln. Wir haben sogar am selben Tag noch einen Geburtstagskuchen gebacken bei 35, 40 Knoten Wind, weil wir ein Geburtstagskind an Bord hatten. Und dann haben wir so kurz überlegt, okay, 70 Knoten Wind, 8 Meter Welle, nicht so lustig. Da spricht man von Windstärke 12, die Skala geht nicht mehr weiter. Und beim Katamaran muss man ein bisschen aufpassen mit dem Segeln, weil ein Monohull, also ein Rumpfboot, hat ja einen Kiel und ist relativ stabil. Wenn das umkippen würde, würde sie das immer wieder aufstellen. Beim Katamaran ist das nicht der Fall. Wenn der kippt, dann ist vorbei. Und wir hatten ja 700 Liter Trinkwasser gebunkert und 400 Liter Diesel nur in Kanister extra dabei. Das war beides vorne, da gibt es so Stauluken im Bug. Und das haben wir da vorne verstaut und haben dann überlegt, okay, wenn wir so 7-8 Meter Wellen dann runtersurfen und im Wellental dann mit dem Bug so richtig rein in das Tal, dann wird es ebenso gefährlich. Jetzt haben wir extrem viel vorbereitet. Wir haben das ganze Gewicht nach hinten gebracht, ins Heck. Wir haben dann natürlich alle Segel geborgen, die ganzen Persenning abgebaut, Sonnenschutz abgebaut, alles, was irgendwie Windfang ist, abgebaut, damit wir da relativ windschlüpfrig werden. Und genau, und währenddessen ist der Wind schon immer gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und ja, wir waren dann irgendwo bei 50 Knoten, das wird dann schon richtig ungut und ist auch schon richtig, richtig viel Wind. Das hätte mir schon bei Weitem gereicht. Und ja, man fängt dann so richtig an, vor der Welle abzulaufen, vor Top und Tackle nennt man das. Also man hat kein Segel mehr draußen. Wir hatten nur beim Vorsegel so einen halben, dreiviertel Meter draußen, damit man ein bisschen das Boot ein bisschen besser steuern kann. Und das war eigentlich alles, was wir noch draußen, weil wir hatten dann irgendwie 17 Knoten die Welle runter gesurft, also mit Wind und natürlich auch dann die Welle runter. Durchschnittlich waren es 5 Knoten, nur so zum Vergleich. Es war dann mehr als das Dreifache. Und das ist schon ein richtig ungutes Gefühl, da so runter zu surfen und so schnell zu sein. Das ganze Boot vibriert und arbeitet, man merkt richtig, wie sich das verwindet. Und man hört da irgendwie das GFK so knacksen und man muss da mal ein Vertrauen aufbauen zum Boot, dass das ja wirklich hält. Mhm. Und ja, es wurde immer später am Nachmittag, beziehungsweise schon leicht dämmerig. Und dann hat so richtig angefangen, starker Wind zu wehen. Und ja, wir haben dann angefangen, sogar noch so eine Art Treibanker zu setzen. Also richtigen Treibanker hatten wir leider nicht an Bord. Sondern wir haben dann jede Menge Leinen hinten rausgeworfen und so Leinenbuchten, die uns ein bisschen bremsen und einfach um das Boot zu stabilisieren und nicht ganz so schnell zu sein, weil desto schneller man dann ist, desto unsteuerbarer wird das Boot, also richtig schwierig und es läuft immer aus dem Ruder und die Situation ist einfach dann nicht mehr unter Kontrolle, aber mit den Leinen hinten raus haben wir es immer mehr unter Kontrolle gebracht. Die Situation war natürlich dann schon immer mehr angespannt. Und dann hat aber auf einmal der Wind nur gedreht um 100 Grad. Und man muss sich das so vorstellen, man fährt immer von einer Welle weg. Die kommt immer von hinten und man fährt immer weg. Und dann dreht der Wind um 100 Grad und auf einmal entsteht dazu nur eine zweite Welle. Und jetzt fährt man im Prinzip von zwei Wellen weg. Und das ist natürlich zum Steuern. Also wir haben dann herumprobiert mit Autopilot und Händisch, aber Händisch haben wir das dann meistens besser hingebracht wie der Autopilot. Und man fährt dann immer von den Wellen weg. Und irgendwann bin ich dann unter Deck gegangen und habe mir ein bisschen ausgeruht, ein bisschen hingesetzt. Und auf einmal, es war 4 Uhr morgens, war so ein richtig harter Seeschlag. Es ist eine Welle gebrochen. Ich bin am Tisch gesessen und mir hat es über den Tisch in den Niedergang gegenüber runtergeworfen. Und ab dem Zeitpunkt war irgendwie so Alarmstufe rot. Ich habe mir nur beim Runterfallen nur den Ellbogen ankauen und auf einmal kommt da der Kollege hoch. Hey, was ist los? Ich bin gerade aus dem Bett gefallen und hochkant gegen die Wand. Und kommt der nächste Kollege hoch und meint, unser Bad hat es völlig zerfetzt. Und wie wir dann festgestellt haben, es war nicht untertrieben. Also die Welle hat uns seitlich getroffen und hat richtig die Badmöbel so duschiert, dass quasi die ganze Kabine 10 cm weiter in den Innenraum gerutscht ist und natürlich war alles rissig gebrochen, die Tür ist rausgefallen und ja, ab dem Zeitpunkt wurde die Situation dann schon ziemlich, ziemlich angespannt, ja.
Das kann ich mir richtig vorstellen, also wir gehen 1000 Gedanken durch den Kopf, ich versuche die jetzt gerade mal so zu sortieren, also ich meine, das ist ja tagsüber schon richtig scary und beängstigend. Und wenn du noch durch die Nacht bei so einem Wetter durchsegelst, wo du halt eben die Welle nicht mehr siehst, die auf dich zukommt, das ist ja nochmal viel krasser, oder?
Absolut. Also man sieht, wie gesagt, man sieht die Welle überhaupt nicht. Das einzige Phänomen, was dann war, und das war, also ich habe mich gefühlt wie in Trance. Ich habe nicht gewusst, ob das noch echt ist oder ob das schon unreal ist. Es war Leuchtplankton überall. Und man kann sich vorstellen, bei 8 Meter Welle, 130 km/h Wind, wie da die Gischt so weht. Und Leuchtplankton ist genauso, wie ich vorher erwähnt habe, mit den Leuchtquallen. Wenn das in Berührung kommt mit irgendwas, dann leuchtet das. Lauter ganz kleine Punkte überall.
Und also einerseits irgendwie voll magisch und andererseits voll beängstigend, oder?
Ja, genau. Ja. Also ich war immer hin und her gerissen. Einerseits wollte ich lachen, andererseits wäre mir lieber noch weinen gewesen. Ja. Und es war alles so neongelb-grün beleuchtet. Ich war mir echt nicht mehr sicher, ob ich irgendwie schon Halluzinationen habe. Und ja, ziemlich scary die ganze Situation.
Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wie hat die Crew, wie ist sie damit umgegangen, mit dieser Situation?
Man hat schon gespürt, dass ja jeder unsicher war und ein bisschen Angst gehabt hat. Aber so nach außen war jeder eigentlich relativ cool drauf und hat für gute Stimmung gesorgt. Also gute Stimmung im Sinne von keine Panikmache und wirklich gutes Denken, was heißt, dass man einfach keine Probleme sich selbst nun zusätzlich macht und irgendwie Panik verbreitet. Und ja, von dem her war die Stimmung eigentlich nicht schlecht an Bord. Es war zwar echt schon Überlebensmodus, aber jeder hat funktioniert. So, das ist das richtige Wort. Jeder hat funktioniert.
Ja. Genau. In dem Moment gibt es natürlich kein Schichtsystem mehr, ne? Sondern ihr arbeitet alle gleichzeitig, alle durch. An Ruhe ist nicht zu denken, sondern ihr müsst jetzt irgendwie zusehen, dass der Katamaran nicht bricht und dass ihr aus diesem Sturm wieder lebendig rauskommt.
Ja, genau. Also Schichtplan war dann nicht mehr so wie gehabt, sondern es war ziemlich Freestyle, jeder wie lange er kann oder wie gut er noch kann. Und ja, es ist dann wirklich sehr Freestyle.
Wie ist dir das ergangen? Ich kenne, also so eine dramatische Situation kenne ich nicht, aber ich kenne ähnliche Situationen, wo viele Menschen sich dann nicht trauen oder sich nicht erlauben können, die Zeit für die Ruhe zu nehmen. Ich meine, dieser Sturm, der ging ja ein paar Tage. Das tiefe Loch war vielleicht nicht ganz so lang, aber du kannst nicht 3 Tage durchpowern. Konntest du dir erlauben, dich zurückzuziehen und Ruhe zu suchen?
Jein, weil ich war einer der erfahrensten nach dem Skipper an Bord. Ich habe schon mir immer wieder mal eine Stunde Pause gegönnt oder so. An Schlafen, so richtig schlafen, kann man eigentlich nicht mehr denken. Man ist ja so vom Adrenalin aufgeputscht. Man ist, an Schlafen gibt es keinen Gedanken mehr, aber so mal kurz niedersitzen oder kurz so dahin lümmeln, das schon. Aber ja, man ist irgendwie im Überlebensmodus.
Ja, und das ist extrem, was der Körper dann auf einmal kann, ne?
Also, genau.
du kriegst natürlich die Bratpfanne, die wartet natürlich auf dich, ne? Also
natürlich, ja.
Das ist nur die Frage der Zeit, bis sie halt richtig zuschlägt, und dann ist das von Mensch zu Mensch einfach komplett anders, wie der Körper reagiert. Aber in dem Moment ist es auch unglaublich, was für Kraft man halt entwickelt, ne? Also einerseits halt auch wirklich physisch und aber auch psychisch, das alles irgendwie unter Kontrolle zu bekommen.
Genau, ja, das stimmt. Wir waren dann weitere zwei Tage im Sturm, und da war dann der Wind leicht abnehmend und man hat das Schlimmste schon so erlebt gehabt, so das Gefühl. Und da kommt man dann ein bisschen mehr zur Ruhe wieder, und da kann man sich fallen lassen, ist das falsche Wort, aber man kommt einfach nur mal eine Stunde länger zur Ruhe und lässt die Kollegen dann ein bisschen mehr weiter segeln. Und ja, man merkt dann erst später, dass man völlig übermüdet und völlig erschöpft ist.
Ja, und ich meine, das Loch oder beziehungsweise also dieses ja, Sturmloch oder Sturmtief, nee, das Zentrum des Sturms, so, das habt ihr dann irgendwann überstanden, aber da kommt ja noch viel drum rum. Also das ist ja erst nur weil es ein bisschen abschwächt, heißt es nicht, dass es ruhig ist. Es ist nur im Vergleich zu dem, was vorher war.
Die Welle, die vom Wind angetrieben wird, ist ja natürlich Massen an Wasser. Die hält nur Tage an. Und ja. Genauso war es. Also der Wind war ein bisschen weniger dann, aber die Welle hält dann ewig an.
Ja.
Und genauso ist dann auch weitergegangen, die Story. Wir haben dann erst viel, viel später einen Riss im Rumpf entdeckt, weil wenn 8 Meter Welle ist und 130 km/h Wind, dann kommt man nicht auf die Idee, dass man sich einmal übers Boot, über die Kante rüberbeugt und schaut, ob das Boot eigentlich von außen nur in Ordnung ist. Und das ist dann später mal passiert, war die Welle irgendwo bei 5, 6 Meter, es war schon etwas ruhiger. Und wenn sie die Welle abbaut, wird sie wieder flacher und ein bisschen gemütlicher. Und dann haben wir erst den Riss entdeckt. Und habe das dann unserem Skipper erzählt, er soll sich das auch mal anschauen. Der hat dann ganz große Augen bekommen. Dann haben wir natürlich wieder eine Crew-Sitzung einberufen, wie wir weitermachen, weil so wollte keiner von uns nur weitere 1000 Seemeilen weiter segeln. Und wir waren zu diesem Zeitpunkt gerade 30 Seemeilen vor den Azoren, vor Santa Maria, die kleinste Insel auf den Azoren. Und wir haben dann entschieden, okay, wir müssen zwar gegen die Welle da ankämpfen, was natürlich nicht ganz easy ist und auch mit Gefahren verbunden ist, aber nach über 2700 Seemeilen im Kielwasser haben wir gesagt, okay, das stehen wir noch durch, und dann sind wir Gott sei Dank im Hafen und können uns das genauer anschauen, ob wir so noch weiter segeln können oder nicht, weil dicht waren wir ja. Es war zwar die ganze Möbelei innen zerstört, aber wir waren noch dicht, das haben wir ständig kontrolliert. Und ja, dann sind wir aufgebrochen Richtung Villa do Porto auf Santa Maria, unser Nothafen. Das ging eine Weile lang sehr gut. Und muss man dazu sagen, wir hatten einen Motorausfall. Wir hatten nur mehr einen Motor. Und unter diesen Bedingungen hat man nur mehr ganz, ganz, ganz wenig Segelfläche verwenden können. Und ja, wir sind dann so gesegelt Richtung Azoren, nur mehr mit 2 Knoten ungefähr. Also viel, viel langsamer als zuvor. Und haben immer versucht, dass wir, wenn wir gegen die Welle kommen, dass wir die nicht 100% frontal haben, sondern so 30, 40 Grad zur Welle. Und zwischendurch ist da aber mal was schiefgelaufen und ist genau von vorne gekommen. Und eine ungünstige Konstellation aus Wellental und Wellenberg, sind wir da voll durch die Welle. Und auf einmal ist eine Frontscheibe gebrochen. Bin zu dem Zeitpunkt genau in der Küche gestanden, und muss man sich so vorstellen, in der Küche hat man den besten Ausblick. Da ist alles rundherum verglast. Und genau da ist ein Fenster reingekommen. Und die Scheibe ist mir sprichwörtlich um die Ohren geflogen. War zunächst einmal richtig viel Glück, weil das ist so ein ungefähr 2 cm dickes Plexiglas, dass mir das nicht getroffen hat. Und im nächsten Moment natürlich alles voll Wasser. Also wir hatten dann in beiden Rümpfen ungefähr 20 bis 30 Zentimeter Wasser. Also richtig viel Wasser. Und auch ist das ganze Wasser über die ganze Elektronik, über den ganzen Kartentisch drüber. Und es war natürlich dann die nächste Aufregung. weil wir nicht wussten, wie lange funktionieren unsere Geräte noch. Dann haben wir uns wieder kurz beraten und eigentlich war das dann für uns der richtige Zeitpunkt, ein MEDE abzusetzen. Weil wir wussten nicht, wie lange das Funkgerät noch funktioniert und entweder jetzt oder nie, so quasi. Und das haben wir dann auch gemacht. Es hat dann Ewigkeiten gedauert, bis sich jemand gemeldet hat. Parallel dazu war ich immer mit meinem Papa in Kontakt über einen Satellitentracker. Also ich habe so einen Garmin InReach Satellitentracker, wo man über Satellit zu SMS schreiben kann.
Ja.
Und das habe ich zunächst suchen müssen im Wasser, weil das ist mit der Welle irgendwo runtergespült worden. Das habe ich dann gefunden und habe meinem Papa geschrieben, kann ich mir nur ganz genau erinnern. Mayday, Wasser im Schiff, Frontscheibe gebrochen, kein Scherz. Und die Nachricht ging nur raus und ich habe dann eine Antwort bekommen, dass er sofort bei der Seenotrettungsstelle MRC Bremen anruft und parallel einen zweiten Notruf absetzt. Und dann war das Display schwarz von dem Gerät, das war dann kaputt. Und Gott sei Dank ist das noch durchgegangen. Es hat sich dann später zunächst der Hubschrauber gemeldet bei uns, ob wir abgeborgen werden wollen. Dann gab es die nächste Beratung. Wenn wir uns abbergen lassen, würde das bedeuten, dass wir das Schiff aufgeben. Das haben wir kurz überlegt, aber wir haben dann gesagt, okay, das Schiff, das schwimmt ja noch. Es ist zwar vieles kaputt, aber es schwimmt noch. Und das Problem dabei ist, wenn das Schiff später irgendwann gefunden wird, dann kann es natürlich auch sein, dass die Versicherung aussteigt. Und dann ist natürlich der Skipper schuld. Und es gibt also ein Sprichwort, sinngemäß, das Schwächste am Segelboot ist eigentlich immer die Crew. Also ein Segelboot hält halt eigentlich ziemlich viel aus, aber die Crew kommt dann sehr oft mit der Situation nicht klar, wenn irgendwas passiert.
Ja, also ich habe Gänsehaut, während du jetzt gerade so erzählt hast. Also vor allem, also endlich mal ein Gast, der dein Garmin InReach genutzt hat. Also ich habe schon ganz, ganz viele Gäste hier gehabt, die ein Garmin InReach dabei gehabt haben. Und ich frage immer, hey, hast du es auch gebraucht? Und alle sagen nein. Und du bist der Erste, der es genutzt hat und bei dem es funktioniert hat.
Ja, tatsächlich.
Also wir wissen jetzt alle endlich nach ganz vielen Folgen, man kann den Dingern vertrauen und sie helfen auch wirklich in Lebenssituationen. Dass es dann natürlich abgeschmiert ist, ist natürlich richtig scheiße.
Ja, muss man dazu sagen, es war ein älteres Modell, das ich gebraucht gekauft habe und da war das Gehäuse schon leicht defekt und es war natürlich dann nicht mehr wasserdicht und dann war es relativ schnell kaputt.
Ja.
Mittlerweile habe ich ein neues für die nächsten Abenteuer.
Ja, das hält hoffentlich. Also ich habe auch so ein Ding hier für unsere Abenteuer, für unsere Reisen, wenn wir halt viele, viele Tage ohne Empfang und nichts unterwegs sind und ich möchte es nicht missen. Es gibt einem auf jeden Fall ein gutes Gefühl.
Definitiv, ja. Definitiv,
und,
ja.
Und dann natürlich dieses Mayday. Also ich meine, ihr habt gerade diesen Sturm erlebt, durchlebt, überlebt. Und in dem Moment, wo ihr denkt, jetzt haben wir es eigentlich geschafft, dann wird es eigentlich noch schlimmer.
Genau.
Und ihr geht also wirklich also einmal komplett durch, alles durch. Ich glaube, ihr habt dann diese Tür genutzt vom Badezimmer und habt dieses Fenster leicht abgedeckt. Ne?
Ja, genau. Die Badezimmertür, die vorher schon rausgeflogen ist, mit dem haben wir dann das Fenster abgedichtet und so Sitzauflagen als Dichtung verwendet und mit einem Holzstab dagegen gespreizt, so richtig wie im Film. Das war dann wieder safe. Wir haben dann die Fahrt wieder aufgenommen, mehr oder weniger. Ein bisschen mit verringerter Geschwindigkeit und ein bisschen mehr Acht zu den Wellen. Und als nächstes hat sich dann ein Schlepper bei uns gemeldet. Er könnte uns eventuell in den Hafen schleppen. Er würde allerdings nur mindestens 5 Stunden brauchen, bis er bei uns sein wird. Wir waren dann schon sehr vorsichtig unterwegs. Wir wollten nichts mehr riskieren und waren dann mehr so, das nennt sich Halbwind dann, wenn der Wind von der Seite kommt. Dann hat man die Welle auch nicht mehr ganz frontal, sondern eher so seitlich und wir sind dann teilweise wieder so seitlich die Welle runtergesurft, sodass von vorne nichts mehr kommen kann, weil so sicher war unser abgedichtetes Fenster dann nicht mehr. Und nach Stunden, also nach einer gefühlten Ewigkeit, sind die 5 Stunden dann vorbei gewesen und der Schlepper war dann hier. Wir haben uns riesig gefreut, jawohl, jetzt ist Ende in Sicht. Allerdings teilt er uns dann mit, dass er uns leider nicht schleppen kann. Und das wollte man im ersten Moment natürlich nicht verstehen, aber ist klar, der Weg war genau gegen die Welle. Und jedes Mal, wenn die Welle kommen würde, würde er uns genau durch die Welle durchziehen, was nur viel gefährlicher ist, wie wenn wir es aus eigener Kraft probieren. Aber er hat gesagt, er gibt uns Begleitschutz. Er fährt so leicht vor uns, seitlich vor uns, dass er uns quasi Wind- und Wellenschutz gibt. Der war ungefähr 80 Meter lang mit 25.000 PS. Und es hat so mäßig funktioniert. Er hat so ein bisschen die Welle gebrochen und so ein bisschen so den Wind. War ein bisschen ruhiger dann, aber war trotzdem noch ziemliche Aufregung. Und er hat dann gemeint, okay, wir sollen jetzt einfach aus eigener Kraft alles probieren, dass wir zu der Insel kommen im Hafen. Und wenn irgendwas passiert, ist er sofort zur Stelle und fischt uns aus dem Wasser, wenn nur irgendwie weitere Dinge passieren. Und natürlich sind noch weitere Dinge passiert. Wir hatten dann einen Kabelbrand an Bord, irgendwann nach ein paar Stunden. Und wir haben alle Feuerlöscher, die griffbereit waren, zur Stelle gehabt und haben das Problem gesucht, allerdings nicht gefunden. Es hat geraucht und gestunken. Und wir haben dann den Schlepper informiert, haben gesagt, es könnte sein, dass unser Funkgerät jederzeit ausfällt. Und wir haben uns dann auf so Sonderzeichen geeinigt. Wir hatten eine weiße und rote Taschenlampe an Bord. Und wenn man so gegen den Wind segelt, muss man manchmal so einen Kreuzschlag machen. Also wieder so auf die andere Seite und wieder zurück, dass man genau gegen den Wind kommt. Und wir haben da noch, wir haben gewusst, wir brauchen mindestens nur einen Kreuzschlag. Und wenn der Schlepper so seitlich vor uns fährt, dann muss er wegfahren, weil er war immer so in 50 bis 100 Meter Entfernung, ganz nahe bei uns. Dann müssen wir ihm Bescheid geben, dass er kurz wegfährt, damit wir den Kreuzschlag machen können. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir den Kreuzschlag machen wollen, es war mitten in der Nacht, dann beleuchten wir unser Segel mit weißer Farbe. Und wenn es irgendwelche anderen Probleme an Bord gibt, dann beleuchten wir unser Vorsegel mit roter Farbe, also mit roter Taschenlampe. Und dann hat der Funker am Schlepper nur ergänzt, und wenn er Rauchfackeln und andere Seenotsignale sieht, dann weiß er, dass wir in der Rettungsinsel sitzen oder im Wasser schwimmen. Und es war dann ein ziemlich heftiger Moment, nochmal die Situation, wo Feuer an Bord war oder Kabelbrand war. Und das hat uns so ziemlich den Rest gegeben. Und von dem Zeitpunkt an waren es aber tatsächlich nur mehrere Stunden, 10, 12 Stunden, bis wir dann im sicheren Hafen waren.
Boah, krass. Was war länger? Diese letzten, sagen wir mal, 20 Stunden nach dem Mayday oder die 3 Wochen auf hoher See?
Also gefühlt waren die letzten Stunden am längsten. Also wir wollten alle nur mehr in Sicherheit. Wir waren sowas von erschöpft, völlig fertig. Und dann müssen wir da nur mit minimaler Geschwindigkeit gegen die Wellen in den Nothafen segeln. Und das war gefühlt das Längste, absolut.
Das ist glaube ich, sofort. Und ich meine, das Krasse ist, jetzt denkst du, also der Hörer denkt sich jetzt so, boah, krass, das habt ihr alles geschafft und alles überlebt und so. Alles voll gut, also du erzählst ja die Geschichte, also ihr habt das überlebt. aber da hörst du ja nicht auf.
Der erste Gedanke, nachdem wir ja im Hafen angekommen sind, war nie wieder. Ich gehe nie wieder segeln. Aber kommt natürlich nicht so. Wir sind dann irgendwie um 6 Uhr morgens ungefähr im Hafen auf den Azoren angekommen und es war mal eine richtig große Erleichterung. Wir haben dann die letzten Bier- und Rum-Reserven ausgepackt. Also nur zur Info, unterwegs war Alkohol verboten, um segeltüchtig zu bleiben. Außer wenn Flaute war, dann haben wir uns einmal ein Bierchen gegönnt oder zum Fisch einmal eine Flasche Wein. Aber dann in dem Moment, wo wir sicher im Hafen waren, dann haben wir nur mehrere Runden Bier getrunken und eine Flasche rumgeleert und dann sind wir völlig erschöpft ins Bett gefallen und haben wir mal ein paar Stunden geschlafen.
Aber das Krasse ist dabei, ihr seid nicht ins Hotel gegangen und seid in ein bequemes Hotelbett gefallen, denn ihr konntet nicht.
Nein.
Also das ist also krass. Also, ich würde mir jetzt vorstellen, du kommst an und du küsst erstmal den Boden, auf dem du läufst, und dann suchst du dir erstmal das geilste Hotel weit und breit mit dem geilsten, der geilsten Dusche, mit dem geilsten Bett und dem geilsten Roomservice, und dann versperrst du dich für Tage da ein und schaust einfach nur Netflix, telefonierst und machst Videocalls. Aber Pustekuchen, ganz das Gegenteil ist der Fall. Ihr durftet nicht.
Nee, nächsten Morgen stand dann tatsächlich die Polizei hier, also nächsten Morgen noch 3-4 Stunden, dann war ja schon morgen, stand die Polizei hier und das ganze Hafenpersonal. War natürlich ein ziemliches Highlight. Corona war sehr, sehr präsent und wir mussten alle unter Polizeibegleitung einen PCR-Test machen und uns dann später bis zum Ergebnis in Quarantäne bewegen. So war es dann. Wir haben uns dann riesig gefreut, dass wir die E-Mail bekommen haben, dass wir alle negativ sind. Leider haben wir übersehen, es waren nur 5 negative Dokumente und das 6. war nicht dabei. Und auf einmal steht die Polizei wieder da. Einer von euch ist positiv. 10 Tage Quarantäne auf dem Boot. Es war alles nass. Es war immer nur noch Rauch gestunken. Es war eine Kabine komplett zerfetzt. Und wir mussten noch weitere 10 Tage auf dem Boot in Quarantäne bleiben. Es war ziemlich, ziemlich hart.
Okay, ich stelle die Frage nochmal. Was war länger? Die lange Überfahrt, der Sturm oder die Quarantäne?
Okay, zu diesem Zeitpunkt vermutlich die Quarantäne. Es war tatsächlich so, es war das Internet sehr schlecht. Ich hatte kein Buch mehr gehabt zum Lesen und wir waren auf dem Boot und wir waren festgemacht mit Leine im Hafen, das Land vor Augen, aber wir durften das Boot nicht verlassen.
Boah, okay.
Das war ziemlich eine Qual.
Also das kann ich mir richtig vorstellen. Da verfluchst du doch einfach alles. Also ich meine, du hast dieses krasse Erlebnis und kannst einfach jetzt in dem Moment einfach nichts machen. Du bist gefangen. Du bist quasi im Corona-Gefängnis auf deiner kleinen Insel, auf deinem kleinen Boot und musst dir irgendwie die Tage irgendwie füllen mit irgendwelchen mehr oder weniger belanglosen Geschichten, einfach nur, um nicht verrückt zu werden.
Genau, genau, ja.
Krass. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und wie ist das dann geendet? Also ihr durftet dann irgendwann...
Genau, nach 10 Tagen haben wir dann das Boot wieder endlich verlassen dürfen. Die Freude war riesig. Wir haben sofort eine Wanderung gestartet, haben aber sofort gemerkt, dass die Kondition ziemlich nachgelassen hat.
Das wollte ich gerade sagen. Konntet ihr überhaupt dann irgendwann einen Schritt vor den anderen machen? Also,
ja, genau.
Und wir sind der Radius war ja 13 Meter. Also,
genau, ja.
Ja.
Genau, ja, ist die Bewegung ziemlich eingeschränkt. Und dann war es richtig gut, wenn man sich wieder mal bewegen kann. Wir sind dann auch auf die andere Seite der Insel. Und das war nur eine lustige Story. Die ganze Insel hat, wenn ich mich richtig erinnere, nur 5000 Einwohner. Und wir waren auf der anderen Seite von der Insel, also nicht weit. Wir hatten ein Mietauto und ich glaube, mit dem Mietauto sind wir dann irgendwie 13 Minuten oder so gefahren auf die andere Seite der Insel. Und waren da in einem Café und die Insel war ja ausgestorben wegen Corona, mehr oder weniger, also keine Touristen, wir waren die Einzigen. Und dann wurde uns die Frage gestellt, seid ihr die vom Katamaran? Und dann ist uns erzählt worden, dass das natürlich schon die ganze Insel weiß, was da alles passiert ist und wir da in Quarantäne sitzen.
Ja, glaube ich. Portugiesen, wie sie sind, dann sind die aber natürlich super, super freundlich und wollen alles wissen und laden einen auf alles ein. Oder war das anders?
Absolut. Eingeladen sind wir nicht worden. Wir waren ja ganz normal in einem Café, aber wir haben uns ein bisschen unterhalten mit den Einheimischen. Die haben dann auch irgendwie lachen müssen. War ja. lustige Situation dann im Nachhinein.
Und sag mal, habe ich gar nicht gefragt, habe ich mich vorhin wie ging es eigentlich deinem Vater?
Ja, ist auch noch interessant zu wissen. Mein Vater und auch meine Mutter, die haben das natürlich die ganze Zeit verfolgt. Der Papa hat dann angerufen beim MRCC Bremen, Seenotrettungsstelle, und der wusste tatsächlich im Stundentakt, was bei uns passiert, was bei uns abgeht. Wir hatten keinen Kontakt mehr, aber er hat im Nachhinein alles erfahren, also er hat währenddessen alles erfahren, im Stundentakt, und wusste genau, wir konnten nicht geschleppt werden, er wusste genau, wenn wir wieder im Hafen sind, und erst später dann habe ich dann Gott sei Dank mit Telefon, haben wir dann natürlich sofort telefoniert und gesagt, hey, ich bin in Sicherheit. Und meine Mutter ist 1000 Tode gestorben in der Zeit.
Das kann ich mir vorstellen.
Es war natürlich absolut unklar, wie das ausgehen wird. War auch emotional ziemlich, ziemlich heftig, ja.
Ja, Das kann ich mir richtig vorstellen. Aber krass, dass natürlich die Seenot da immer ein Update gegeben hat, stündlich. Das ist ja richtig gut, ne? Das einfach mal, damit sie wissen, okay, sie leben noch, es geht ihnen gut, es ist niemand über Bord. Das ist ja eigentlich so das Wichtigste. Also auch wenn sie nicht wissen, was an Bord gerade tatsächlich passiert, haben sie natürlich so ein bisschen Ruhe.
Genau, ja.
Und ich glaube natürlich, das ist natürlich für Eltern oder für jeden eigentlich immer so das Schlimmste, zu wissen, dass ein Notfall passiert, aber auch irgendwo zu Hause zu sitzen und nichts tun zu können und einfach darauf warten und 20 Stunden darauf warten, eine Nachricht zu bekommen, hey, sie sind jetzt endlich im Hafen angekommen und sie sind safe.
Ja.
Das ist natürlich krass.
Mein Papa hat dann erzählt, er hat uns natürlich mit dem GPS-Tracker immer verfolgt und das schickt er alle 10 Minuten an einen Standort raus und auf einmal war das Signal weg und der Standort bleibt immer der gleiche. Hat er gewusst, okay, da passt was nicht, bis er dann meine Nachricht dann erhalten hat mit Notfall.
Ja, das ist schon echt crazy. Was für eine krasse Story. ihr konntet natürlich, das Boot ist natürlich komplett hinüber gewesen. Das musste komplett repariert werden.
Ja, genau.
Das konnte da erstmal den Hafen nicht mehr verlassen. Und du hast den Hafen verlassen, beziehungsweise ihr alle, ihr habt euch ihr seid dann anders aufs Festland gekommen.
Ich bin anders aufs Festland gekommen. Ich war nur in Kontakt mit einem Wiener Skipper, der mit einem 18 Meter langen Katamaran dann rübersegeln sollte ans europäische Festland. Der war allerdings ein paar Tage nach mir unterwegs, weil die hatten noch Probleme mit dem Schiff. Und ich war mit dem einmal in Kontakt über Satellit. Und der hat mir dann angerufen, ungefähr an dem Tag, wie wir dann auf der Insel unterwegs waren. Und habe ihm dann die ganze Story erzählt, was bei uns passiert ist. Und ich denke, wir haben 2 Stunden oder so telefoniert. Und dann auf einmal fragt er, hey Michael, wir hätten noch einen Platz frei auf unserem Boot, kommst mit? Dann habe ich ganz kurz überlegt, dann habe ich zugesagt und bin dann quasi mit einem 18 Meter Luxuskatamaran nochmal weiter ans europäische Festland gesegelt.
wenn du diese Geschichte heute so erzählst und dir so selber zuhörst, was denkst du denn?
Völlig verrückt.
Was glaubst du, was die Leute denken, wenn sie diese Geschichte hören?
Keine Ahnung. Muss ein völlig verrückter Typ sein.
Völlig verrückt. Völlig verrückt. Das wäre allerletzte, was ich machen würde nach so einer Geschichte. Erst, also sofort wieder auf so ein Schiff zu steigen. Also aber man sagt ja auch immer, man soll sofort weitermachen.
Ja, genau.
Weil sonst, das ist ja das, also eigentlich machst du ja alles richtig und du hast es auch absolut richtig gemacht. Trotzdem ist es, also ich finde es sehr verrückt und ich finde es auch total mutig und ich finde es auch total stark und ich finde es eine grandiose Geschichte, die ihr zum Glück überlebt habt. Und ich hoffe, dass du, das gibt es vielleicht einen zweiten Teil von diesem Buch, was du da gelesen hast? Darfst du da deine Geschichte hinzufügen im zweiten Teil?
Interessante Frage, weiß ich tatsächlich nicht, aber das könnte man verfolgen, ja, tatsächlich.
Also da solltest du auf jeden Fall dranbleiben und versuchen, deine Geschichte mit reinzubringen. Und wenn das nichts wird, dann unbedingt einen Verlag finden, mit dem du diese Geschichte vielleicht nochmal zu Buch bringen kannst, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt das nochmal im Detail lesen wollen. Weil zwischen den Zeilen geht ja in so einer Geschichte hier Podcast viel verloren,
ja.
Was du noch alles erzählen kannst. Oder ist das vielleicht sogar schon in Planung?
Den Gedanken hatte ich schon mal. Ich habe schon mal angefangen, etwas mehr niederzuschreiben, wie auf dem Blog steht. Aber so weit bin ich dann schlussendlich noch nicht.
Gut, dann liebe Verlage, die hier gerade zuhören, es sind ja doch auch sehr viele Menschen, die hier zuhören. Der Michael hätte eventuell Lust, was zu schreiben, macht ihm ein geiles Angebot, was er nicht ausschlagen kann, damit wir dann ganz bald, also er hat auch ganz viele Bilder gemacht, man kann dieses Buch super geil bebildern. Ich würde mich freuen.
Würde mich immer so freuen, ja. Bilder kann man auf meinem Blog gut betrachten, da gibt es mehrere Stories zu dem Seenotfall und zum Segeln am Atlantik mit ganz vielen Bildern. Würde mich auch freuen, wenn Leute vorbeischauen.
Ja, worldtravelstories.at und das Gleiche gilt halt auch auf Instagram. Und ich hoffe, dass es ganz viele Leute schreiben. Man kann übrigens auf Spotify mittlerweile Umfragen erstellen und auch die Folge selbst bewerten. Und ich würde mich wahnsinnig freuen für die zuhören, dass ihr da auf jeden Fall mitmacht. Ich habe da eine ganz spezielle Frage für euch hinterlegt. Sollte Michael ein eigenes Buch schreiben? Ja oder nein? Bitte nehmt dran teil. Und dann hoffen wir mal, dass wir einen coolen Verlag dafür finden.
Sehr gut.
Michael, es war mir ein Fest, heute mit dir darüber zu sprechen, über dein Erlebnis, über dein Abenteuer. Also wirklich krass und Chapeau, dass du das alles so geschafft hast und dass du am Ende tatsächlich also auch eine richtige Atlantiküberquerung durchgemacht hast, denn du hast ja dann auch ein bisschen mehr Komfort geschafft und bist jetzt aber du bist im Nachhinein tatsächlich auch noch weiter mit diesem schiffsbrüchigen Katamaran weitergesegelt, ne?
Ja, genau, tatsächlich. Das Boot wurde dann vor Ort so notdürftig repariert, dass man halt wieder weitersegeln kann. Und der Plan war dann, es so in dem Zustand weiter zu segeln nach Frankreich, wo die Werft ist, um es dann nochmal richtig zu reparieren. Und da hat mir dann der Eigner nochmal gefragt, hey Michael, du kennst das Boot schon so gut. Und ob ich das dann nochmal überstellen will mit einem zweiten Crewmitglied aus der Gruppe. Und dann haben wir es nochmal überstellt, dann waren wir nochmal weitere 10 Tage das unterwegs und haben das Boot dann überstellt. Und mit dem Bootseigner war ich später dann so gut in Kontakt, dass mir der dann nur mehrmals gefragt hat, ob ich mit dem Boot herumsegeln will. Ich war dann fast 1,5 Sommer Skipper auf dem Boot und war dann da mit Gästen unterwegs. Und ja, war eine ganz gute Chance gleichzeitig.
Richtig, richtig cool. Vielleicht ist das einmal eine zweite Folge hier im Podcast. Diese Folge ist jetzt hier an der Stelle leider vorbei und ich fand sie grandios und ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Vielen Dank, ebenso. Ja. Hat mir richtig Spaß gemacht, gerne wieder.
Ja, absolut. Ich glaube, ganz viele Leute sehen das genauso und hoffen, dass du nochmal dazu kommst und wir unterhalten uns gleich einfach nochmal darüber, worüber wir nochmal sprechen können. Und ich danke dir vielmals für heute und für jetzt. Alles, alles Gute für dich.
Danke ebenso. Danke, danke.
Ciao, servus.
Ciao, servus.
Ja, das war's auch schon für diese Woche. Was für eine krasse Folge. Ich habe immer noch Gänsehaut und danke an Michael für seine Zeit und Erzählungen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit ihm. Und denkt unbedingt dran, an der Umfrage teilzunehmen, die wir euch bei Spotify hinterlegt haben. Das war's für diese Woche. Alle wichtigen Links zu der Folge und zu Michael findet ihr in den Shownotes. Und nächste Woche geht's hier spannend weiter. Aber aktuell weiß ich noch nicht, welche Folge es nächste Woche wird. Wir müssen diese Woche auf jeden Fall noch was aufnehmen. Und wenn ihr Bock habt, selber mal Gast hier im Podcast zu sein, wir haben euch auf unserer Seite ein Formular hinterlegt. Wenn ihr auf offthepath.com/podcast geht, dann könnt ihr es einfach ausfüllen und dann melden wir uns bei euch und dann nehmen wir vielleicht schon bald einen Podcast auf. Also schaut gerne vorbei und wie gesagt, das war's für diese Woche. Passt auf euch auf und bis nächste Woche. Tschüss und bis bald.